Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute sage ich, Gentlemen, start your engines, denn wir reden heute über Need for Speed Payback und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der noch nicht zu Gast war und deswegen sich am besten selber mal vorstellt. Wunderschönen guten Morgen, Dennis.
Hi, moin, ich bin Dennis Heinrichs und möglicherweise kennt ihr mich schon, denn ich arbeite bei Rocket Beans TV und bin dort momentan für den Shop und das Merchandising zuständig und bin aber auch öfter mal vor der Kamera zu sehen in den Formaten wie Kino Plus oder aber auch eben, wenn ich mich an ein Rennspiel rantaste, unter anderem auch Need for Speed Payback.
Genau, deswegen bist du nämlich auch da, weil du hattest das ja auch auf dem Sender besprochen, beziehungsweise sogar fast verrissen, kann man fast schon sagen, oder?
Ja, es war tatsächlich eine sehr unterhaltsame Session vom Trash-Faktor, denn ich habe mich, seitdem das Spiel angekündigt war, doch relativ stark gefreut, dass mal wieder Need for Speed rauskommt. Und alles, was ich vorher gesehen hatte, war sehr vielversprechend, da ich von dem vorigen Teil, dem Need for Speed, was ich nur Need for Speed genannt hatte, schon etwas enttäuscht war, worüber wir dann vielleicht später auch nochmal sprechen können, was davor so alles kam. Und als ich es dann angespielt hatte, hat es so ein paar Designfehler offenbart, die zum einen jetzt natürlich auch schon wieder gepatcht wurden, aber halt auch eher in diese Kerbe geschlagen haben, wo es auch gerade um Lootboxen stark ging, da ja auch eine gewisse Art von Lootboxen auch Bestandteil von Need for Speed Payback waren und auch immer noch sind. Und in dem Teil, in dem ich da gespielt habe, da sind auch einige wirklich, wirklich gravierende Fehler irgendwie passiert. Und es war alles ein bisschen sehr, sehr over the top, was dann eher dafür gesorgt hat, dass es mich amüsiert hat, wie schlecht einige Dinge waren. Aber Stand heute ist, dass ich es dann privat tatsächlich durchgespielt habe und auch immer noch ab und zu spiele.
Das ging mir fast ähnlich. So viel können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen. Need for Speed Payback ist tatsächlich besser als sein Ruf. Zum Launch, da gebe ich dir absolut recht, auch wenn man die ersten Stunden in dieses Spiel reinspielt, fühlt sich das relativ unrund an. Also mir ging es zumindest so, dass ich nach den ersten Stunden dachte, boah, das will ich eigentlich gar nicht mehr weiterspielen. Ich bin auch persönlich großer Need for Speed Fan. Ich meine, wir reden jetzt hier über das 23. Need for Speed. Das musst du dir mal geben. Ich weiß noch, wie ich halt vor meinem PC saß und die ersten Need for Speeds mit DVD, was CD-ROM war das, glaube ich, noch, gell, gespielt habe.
Ja, absolut.
Also von daher kann man schon sagen, das begleitet uns schon sehr lange, diese Serie. Payback ist von Ghost Games, hast du gerade auch schon angedeutet, die waren auch dafür verantwortlich, das letzte 2015er Need for Speed zu machen, was eben keinen Beinamen hatte, was so ein bisschen, naja, ein Reboot oder ein Relaunch würde ich jetzt nicht sagen, aber es hatte halt nur noch diesen Namen und kam ja auch nicht so besonders gut an. Und da davor haben die Rivals gemacht. Need for Speed Payback ist November 2017 erschienen und geht wieder so ein bisschen eher in die Ecke von Forza Horizon 3 oder so, würde ich sagen. Also es hat wieder eine Open World, es hat wieder verschiedene Disziplinen. Man kann Track-Rennen fahren, ganz normale Rennen. Driften ist ein großer Bestandteil. Es gibt aber auch wieder Verfolgungsjagden mit der Polizei. Man kann, wie bei Forza und so weiter, eben auch Schilder irgendwie zerschmettern, kann in dieser Open World irgendwie Blödsinn machen. Also von daher ging es mir wie dir. Ich fand die Ausgangslage eigentlich total super. Also einerseits eben diese Open World und Quatschmacherei-Sachen, dann sehr viel verschiedene Disziplinen, aber eben auch diese Blockbuster-Missionen, die man halt auch in Previews und so gesehen hat, die sehr geskriptet daherkommen und so ein bisschen dieses Fast and Furious-Gefühl in das Spiel bringen sollten. Also so als Mischung klang das eigentlich so, alles, was Need for Speed ausmacht, in einem Paket, oder?
Absolut. Need for Speed Rivals war für mich bis dato auch das beste, ja, New Generation Need for Speed würde ich es nennen. Ghost Games ja ein Zusammenschluss von Criterion und Slightly Mad, sondern Black Box. Beides ja Entwickler, die vorher auch schon Need for Speed gemacht haben. Criterion hat damals ja mit Need for Speed Hot Pursuit die Serie übernommen, sehr erfolgreich, wie ich finde. Es ist bis heute immer noch mein absolutes Lieblings Need for Speed. Dann das Remake zu Most Wanted, was auch noch okay war. Es hat natürlich sich viel mehr nach Burnout angefühlt, weil es da auch ein bisschen mehr darum ging, online mit den Leuten irgendwelche Mini-Ziele zu machen und Quatsch. Man stehe 10 Sekunden oben auf der Statue etc. Und Need for Speed Rivals war das erste für die aktuelle Konsolengeneration. Es sah zumindest auf der PS4 relativ hübsch aus. Es hat sich gut gespielt. Man hat sich sehr darauf konzentriert, dass es wieder um Raser und Polizei ging. Need for Speed war dann eher was, wo man wieder versucht hat, ein bisschen in die Underground-Richtung zu gehen. Das heißt, man hat wieder einen größeren Fokus auf Tuning gelegt. Man hat Real-Life Personen in Zwischensequenzen gehabt, die auch im echten Leben was mit der Racing-Szene zu tun haben, was ich ziemlich cool fand als Ansatz. Mich hat da eher gestört, dass es nur nachts gespielt hat. Ich kann verstehen, wenn man sagt, illegale Rennen spielen nur nachts. Aber ich finde, ein Tag- und Nachtwechsel sollte zur jetzigen Konsolengeneration eigentlich immer da sein. Es macht einfach keinen Sinn, ein Spiel nur auf eine Stadt oder ein bisschen Umfeld zu begrenzen und nur Nacht. Haben andere Spiele besser gemacht und darauf hat man sich ja jetzt auch wieder konzentriert. Need for Speed Payback hat einen Tag- und Nachtwechsel. Es gibt eine Stadt, aber es gibt auch Berglandschaften und einen großen Wüstenteil.
Sehr großen Wüstenanteil.
wirklich einen sehr großen Wüstenanteil, was ich dem Spiel dann später auch negativ noch irgendwie vorwerfen würde, wenn wir auf die Welt zu sprechen kommen. Aber man hat schon ähnlich wie in Most Wanted versucht, dort alle Dinge, die man bisher hatte, sprich, man hat Tuning, man hat eine große Welt, man hat Tag- und Nachtwechsel, man hat eine Story, was ja auch oftmals immer so ein bisschen hämisch gesagt wird, wenn Rennspiele eine Story haben, aber Need for Speed ist ja mittlerweile doch schon dafür bekannt, es zu versuchen, dort mehr als nur ein Rennspiel draus zu machen. Wie man das persönlich findet, ist einem dann selber überlassen, aber man hat tatsächlich versucht, so ein Best-of der bisherigen Teile abzuliefern.
Ich hatte ein bisschen Angst nach den Gamescom-Anspielstationen, dass diese Blockbuster-Missionen, wie sie eben genannt werden, diese Fast and Furious-artigen Dinger, da fährt man dann neben einem Laster zum Beispiel her, dann wird die Steuerung abgenommen, die Frau steigt aus dem Auto, hüpft auf den Laster, dann wechselt die Kamera und aus dem Truck fliegt dann irgendwie so ein Prototyp-Auto und auf einmal steuert man das Auto und macht dann halt eine Verfolgungsjagd. Ich hatte erst Angst, dass das ganze Spiel so wird. So ein bisschen wie dieser Ableger von Need for Speed mit dieser kompletten Geschichte. Wie hieß denn der nochmal?
Need for Speed The Run.
The Run, genau. Aber das muss man gleich dazu sagen, das sind wirklich eher so Eckpfeiler in der gesamten Kampagne. Also in der ganzen Zeit, die man dieses Spiel spielt, sind es nur einzelne Missionen, die dann so herausstechen, die so sind. Also dir wird nicht in jeder Mission irgendwie die Steuerung abgerissen. Also davor braucht man, glaube ich, keine Angst haben. Das sind wirklich eher so Eckpfeiler, gell?
Genau, richtig. Das ist sozusagen der Übergang zum nächsten Abschnitt des Spiels, während man bis dato die verschiedenen Ligen, die sich dort in Fortune Valley beziehungsweise Silver Rock angesiedelt haben. Wenn man die besiegt, dann hat man so und so viel Prozent der Story freigeschaltet, dann kommt eine Blockbuster-Mission und danach wird wieder ein Teil der Geschichte freigeschaltet.
Die ganze Story ist, wie soll man das sagen, also der Nährwert dieser Story, der hat ungefähr so viel wie das Popcorn am Fußboden nach einem Kinobesuch, oder?
Also ja, es ist sehr, sehr klischeebehaftet. Man schlägt da sehr eben in diese Fast and Furious Richtung rein und meiner Meinung nach, man fliegt sogar drüber. Es hält sich aber mit der Zeit so ein bisschen die Waage, sodass ich sagen kann, ja, weil die Charaktere unterhalten sich auch, während man fährt. Also wenn man auch nur durch die freie Welt fährt, da ruft man sich gegenseitig an und fragt irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit ab. So, ich kann verstehen, dass es so ein bisschen, ja, also es hat so einen gewissen Charme, aber man muss diesen Charme mögen. Es ist sehr, sehr over the top, wie man sagt. Aber ich fand halt auch einige Dinge tatsächlich, da habe ich mich erwischt, wo ich dann auch geschmunzelt habe, wo ich gesagt habe, ja, das ist schon. Ich kann verstehen, dass da jetzt drei, also es sind ja einmal der Tyler, das ist sozusagen der Hauptprotagonist, dann gibt es Sean oder Mac, das ist dann der zweite Kollege, der sich mehr mit Driften und Offroad auskennt. Und dann gibt es, glaube ich, die Jess, die halt genau so für Fluchtwagen und sowas zuständig ist. Und man hat oder man kriegt auch nicht nur während des Spiels, sondern auch zwischendurch immer das Gefühl, dass dort wirklich drei Freunde sind, die halt durch dick und dünn gehen und die zusammenhalten. Und ich finde, das kommt gut rüber, aber man muss sich halt eben auf diesen Rahmen von der Absurdität und der Klischeehaftigkeit dieser Story einlassen.
Ich habe da ja auch gar nicht so ein Problem mit. Ich habe ja auch das letzte Need for Speed dafür gefeiert, dass es halt so ein bisschen fremdschämig auch war mit diesen POV-Filmsequenzen. Das fand ich so übertrieben, dass es schon geil war wieder. Hier durch diese gerenderten Figuren, 3D-Modellfiguren, die auch nicht so wirklich glaubhaft animiert sind, weil man sich eben halt auf die Engine, auf die Autos und so konzentriert, wirkt es alles sehr hölzern und auch diese Dialoge, also die sind so dermaßen cheesy, dass dann fährst du so durch die Landschaft, durch die Wüste und auf einmal sagt dein Fahrer halt einfach so, nachts ist das, wenn die Straßen am gefährlichsten sind und ich liebe das. Weißt du, solche One-Liner kloppt der dann irgendwie raus und es ist sowohl auf Englisch wie auf Deutsch irgendwie total bescheuert. Aber diese Interaktion zwischen diesen drei Fahrern, beziehungsweise der einen Fahrerin, das ist schon ganz lustig, das unterhält einen halt auch über die Dauer dieser Spielzeit. Die eigentliche Story aber, mit, dass sie diese Rache-Geschichte da nehmen wollen an The House, an dieser Organisation, die dann diese Rennen manipuliert. Naja, also das hält halt so ein bisschen diese ganzen Missionen miteinander zusammen. Aber da ist eins cheesier als das andere. Also man hat ja diese verschiedenen Ligen, die dann immer von so Crews angeführt werden. Und kannst du mir erklären, da gibt's diese Shift-Lock-Crew und die nennen sich selbst Anarchist Hacker Drift Racer. Ey, ich saß minutenlang vor diesem Fernseher und habe mich darüber kaputt gelacht. Die haben dann so grün lackierte Autos und nennen sich selbst so die Anarchisten Hacker Drifter.
Ja, da heißt doch auch der eine, wie heißt er nicht, nennt er sich nicht Underground Knight oder sowas, irgendwie der, und der wird dann auch von den Leuten immer nur so genannt, die nennen ihn nicht, die sagen so, ja, Underground Knight, so, wir müssen nicht da hinfahren, und ich denke so, Freunde, also da verlangt ihr jetzt ganz schön viel, dass ich jetzt hier nicht sage, okay, ihr habt mich verloren.
Weißt du, und nichts sagt mehr Fuck you zum Kapitalismus, als wenn du dir dein Auto für $80,000 tunst.
Ja. Es sei denn, sie haben das Geld geklaut. Davon mal
abgesehen. Ja, natürlich, ja.
Aber klar, die, bei den Zwischensequenzen ist mir auch aufgefallen, dass die oftmals sehr kurz und sehr, also ich habe das Gefühl, man hat sie reingetan, eben wie du sagtest, damit man zumindest ein bisschen was an Kleber hat zwischen den Dingen. Da gibt's einen, die eine ist mir halt wirklich im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, da hat man dann das Haus soweit besiegt. Und da heißt es so, und du fährst jetzt bitte zurück zu deinen Freunden und ihr feiert schön. Dann fährst du auf den Parkplatz, die Zwischensequenz beginnt, man sieht Tyler und den Gegenspieler und die tauschen nur zwei Dialoge aus. Du kriegst gar nicht wirklich mit, ob da eine Party ist. Und dann ist die Zwischensequenz vorbei, wo ich dachte, okay, warum baut man da nicht jetzt mal eine coole Party ein? Oder warum sind nicht zumindest in der Open World, warum wurde das nicht so verändert, dass da jetzt wirklich viele Autos stehen und dass da Leute feiern? So, dass man zumindest ein bisschen das Gefühl bekommt, da passiert wirklich auch das, was dort besprochen wurde. Und das, glaube ich, ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich habe, dass die Welt oftmals nicht das hergibt, was eigentlich dort besprochen wird oder was passiert.
Ja, null. Also ich meine, da gibt's halt, ist angelehnt an Las Vegas so ein bisschen. Also so eine Wüstenstadt mit Casinos und so weiter. Auch wenn du durch die Stadt fährst, da sind halt ein paar Autos hauptsächlich und ein paar glitzernde Lichter, aber außerhalb in der Wüste, da ist halt wirklich gar nichts los. Nee. Also da findest du ab und zu mal eine Tankstelle, jede Menge Tankstellen, dann mal irgendwo da eine Garage und da ein Tuning-Shop, aber du siehst kaum Menschen. Diese Wüste ist wirklich extrem trostlos. Und gerade im direkten Vergleich, weil dieses Spiel muss ich halt auch vergleichen mit Forza Horizon 3, was ja auch so eine alberne Geschichte hat mit so einer großen Party-Atmosphäre und großes Festival, was da gefeiert wird und so weiter, ja. Da ist die Atmosphäre aber viel lustiger und selbstironischer, fand ich zumindest, dass es da für mich auch besser funktioniert hat, auch mit diesem Radiosprecher, der dann diese Events ausruft und so weiter. Need for Speed Payback nimmt sich halt wahnsinnig ernst. Und man muss es selber ironisch lesen, so wie man halt auch Fast and Furious oder schlechte Filme oder sowas ironisch gucken kann. Aber wenn man jetzt nur mal von dem Spiel ausgeht, so wie es sich präsentiert, ist es unglaublich Humor befreit. Also es ist kein Augenzwinkern dabei. Das finde ich irgendwie schade.
Es nimmt dem Ganzen auch die Leichtigkeit. Und in der Stadt ist es wirklich so, man fährt da durch und es sind nirgendwo oder kaum Menschen, also so vereinzelt, dass man eigentlich auch sagen könnte, okay, man hätte es eigentlich auch komplett weglassen können. Es würde niemand auffallen. Ab und zu gibt es dann so ein Soundsample aus den Boxen hinter mir, den ich auch nicht verstehe. Das sind dann immer so Geräusche von Leuten, die sprechen, mehr aber auch nicht. Und ja, auch die Wüste ist sehr, sehr lieblos. Und obwohl es ja die größte Need for Speed Map ist, glaube ich, bisher, wirkt die viel kleiner als alle anderen. Weil die Wüste, da ist halt nichts, bis auf dieses komische Solarwerk und der Canyon, der einfach nur wirklich nervig zu umfahren ist, wenn man mal einen bestimmten Punkt sucht. Und die Wald- und Bergkette ist halt auch eigentlich nicht der Rede wert. Also ich würde da sogar den Vergleich eben nochmal zu Hot Pursuit machen auf der PS3, wo ich sehr gerne durch die einzelnen Abschnitte gefahren bin, wo es einen Küstenabschnitt gab, wo es eine Wüste gab, wo es so einen schönen kanadischen Wald gab, wo es schneebedeckte Berge gab und auch einen kleinen Stadtteil. So, das ist eine Map, die ich heute immer noch gerne befahren würde, weil sie halt auch wirklich Spaß gemacht hat, einfach nur zu fahren, wo man nämlich auch sagen muss, dass Need for Speed Hot Pursuit damals nicht mal eine Open World hatte. Man konnte zwar eine freie Fahrt machen, aber jedes Rennen war wirklich immer nur zum Auswählen.
Ja, oder The Crew. Nimm dir mal The Crew als Beispiel. Da hast du ja wirklich alle Biotope, die in den Vereinigten Staaten irgendwie existieren, auf so einer ungefähr gleich großen Map. Also das haben andere Studios schon echt deutlich besser gemacht als diese karge Wüstenlandschaft, ja.
Ja, es fühlt sich ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen unfertig an. Also es gibt so ein paar Stellschrauben, die sehr locker sitzen. Das fängt mit der Open World an, aber auch mit der Grafik. Das Spiel hatte am Anfang noch sehr starke Probleme mit dem Nachladen von Texturen. Also wenn man das Spiel gestartet hat, hat es bestimmt eine halbe Minute gedauert, bis wirklich alle Texturen geladen waren.
Wo hast du es gespielt?
PS4? PS4 Pro.
Auch. Ja, genau. Ich auch. Ja.
Das hat tatsächlich dann auch ein Crew, was halt so eine große Welt hat und was auch am Anfang nicht allzu gut aussah, was dann ziemlich krassen Grafikpatch noch bekommen hat. Aber es vermittelt definitiv eine lebendigere Welt als jetzt Need for Speed Payback. Und das ist, glaube ich, dann was, wo man gerade bei Rennspielen, wo der Fokus auf das, was passiert, relativ eng ist. Das heißt, du hast bei Rennspielen nicht allzu großen Spielraum, Schwächen zu verstecken. Weil eigentlich, es geht um Autos, es geht um Fahren und da gehen halt eben Fahrzeug und Welt gehen Hand in Hand. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann merkt man das. Das war zum Beispiel dann auch bei Need for Speed Rivals, wenn du es auf der PS3 gespielt hast, dass es im Vergleich zur PS4-Version so viel schlechter aussah und auch so verbuggt war, dass man eigentlich das Spiel gar nicht hätte rausbringen dürfen, weil es halt wirklich nicht gut war im Vergleich zum großen Bruder.
Jetzt haben wir aber ja beide auch viel gespielt. Du hast es ja auch nochmal durchgespielt. Was ist denn positiv? Ja. Lass uns mal ein bisschen ein paar positive Sachen sagen. Also ich habe immer noch genügend Kritik, die werde ich nachher auch nochmal anbringen müssen an vielen Dingen. Aber was tatsächlich wirklich Spaß macht, ist halt einfach das Fahren, oder? Das hat Need for Speed Payback, das kann man ihm nicht so wirklich vorwerfen. Das Fahrgefühl, was ja ein richtig schöner Arcade Racer mal wieder ist, braucht sich nicht zu verstecken. Also ich finde, das reine Fahren, das ist das, was mich dann auch an der Stange gehalten hat.
Ja, ich habe ein bisschen jetzt auch immer wieder gebraucht, um mit dem Fahrmodell sozusagen warm zu werden. Ich finde, es ist schon sehr anspruchsvoll und vielleicht auch ein bisschen träge für einen Arcade Racer. Also die Wagen schwimmen so ein bisschen. Das heißt, wenn ich versuche, irgendwie entgegenzulenken und dann nicht früh genug den Stick loslasse, fahre ich wieder zu doll in die andere Richtung. Was natürlich aber dann mit der Zeit hat man den Bogen raus und dann macht es wirklich Spaß. Klar, das Fahren ist super. Es hat auch wieder dieses typische Driftmodell. Das heißt, ich kann einen Drift in der Kurve forcieren und dann ändert sich die Steuerung minimal. Also ich komme in so einen Driftmodus, den ich entweder mit dem Gas oder mit der Bremse steuern kann. Es ist jetzt nicht so akut wie bei einem Hot Pursuit oder Most Wanted. Aber es ist immer noch schon so, dass ich eigentlich nicht stark auf eine Bremse gehen muss. Aber ja, die besonders die Drift-Events machen sehr viel Spaß, wenn man dann das richtige Auto hat und das auch, man hat ja über das Steuerkreuz, kann man auch so einen kleinen Assistenten aufrufen, bei dem man dann bei den Driftautos jetzt den Winkel einstellen kann und bei den Rennautos, bei den Drag Racern kann man dann, wie viel Nitro will man machen, soll es länger sein, soll es kürzer sein, da macht das schon Spaß und wenn man dann so ein Auto für sich gefunden hat, wo man sagt, okay, damit fühle ich mich ins Wohl und ich tune das ein bisschen, dann macht es schon Spaß, damit dann immer mit Vollgas durch die Welt zu heizen oder eben auch die Rennen zu machen, die ja dann in Drift, Drag, Offroad und Verfolgung und Street Race sozusagen unterteilt sind. Und da gibt es, wenn man jetzt auf eine Konsole beschränkt ist, jetzt auf der PS4, gibt es dann auch neben den Spielen wie Gran Turismo, gibt es halt auch keinen Arcade Racer, der dieses Level von Need for Speed momentan hält.
Ja, genau. Forza Horizon 3, wie gesagt, ist ja rein exklusiv für die Xbox und Windows erschienen, genau. Also von daher gebe ich dir da absolut recht. Ich finde auch, dass das Fahrgefühl, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wie das Racing, wie sich das Racing anfühlt, wie sich das Driften anfühlt, aber das ist ja immer so. Man muss ja ein bisschen reinkommen. Ich finde, dass das Spiel sich da selber keinen Gefallen macht mit, wie es halt losgeht. Es ist sehr storyfokussiert und man muss dann gewisse Dinge machen. Und mich hat zum Beispiel das erste Drift Race mega frustriert und ich habe dann irgendwann den Schwierigkeitsgrad runtergestellt, bis ich dann irgendwann kapiert habe, was ich falsch gemacht habe, dass ich immer mit der Handbremse versucht habe zu driften. Und das hat so gar nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwie nur mit der normalen Bremse gedriftet und dann ging es auf einmal wunderbar. Also so Eigenarten hat ja jedes Spiel, um da so ein bisschen in das Fahrgefühl reinzukommen. Aber ich finde, dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, ist es am Anfang sehr rigide, was du machen darfst und was nicht, weil es halt so diese Charaktere vorstellt und du musst dann dieses Rennen schaffen. Und auch im Spiel selber noch, finde ich, gibt sehr viele Rennen, die frustig sind. Also wo die KI wirklich mega unfair fährt, die fährt halt nahezu perfekt und du musst dann immer Erster werden. Und wenn du halt kurz vor der letzten Kurve noch einen Fehler machst, dann bist du halt irgendwie zack, Fünfter oder sowas. Das fand ich teilweise ein bisschen nervig, weil die Art, wie das funktioniert, du hast deine Autos und die haben so einen Wert, der durch das Tuning, da kommen wir gleich nochmal detaillierter dazu, weil das ein großer Punkt ist auch, die haben dann zum Beispiel einen Wert 180 und dann steht irgendwie dran, dieses Rennen ist geeignet für Autos ab Wert 175 oder irgendwie sowas. Und dann denkst du, ja, 180, das reicht ja. Und dann ist es aber immer noch sauschwer. Und wenn du, sobald du auch nur irgendwie 5 Punkte drunter bist, kannst du es eigentlich völlig knicken. Außer du schaltest dann halt auf easy runter. Also ich finde da so diese Ansage, was ist schon ein Rennen, was für dich geeignet ist, ab wann wird's hart, ab wann wird's leicht, das funktioniert irgendwie nicht so richtig.
Ja, ich finde zum einen begrenzt sich das Spiel da natürlich durch die Story. Ich finde es auch eher unclever, dass man jedes Rennen gewinnen muss, damit es weitergeht. Für die Story macht es natürlich Sinn, weil wenn du denjenigen nicht schlägst, dann geht es natürlich nicht weiter in dieser Liga. Aber ja, ist schwer, weil es eben, wie du sagst, dann natürlich auch Frustmomente hervorrufen kann, wenn du eben durch dieses Tuning-System dein Auto nicht auf das Level bekommst, was du brauchst. Ich muss dazu sagen, als ich es wieder aufgegriffen habe, habe ich auf normal gespielt und da war es schon sehr schwankend. Also ich habe tatsächlich auch Rennen gehabt und vielleicht liegt es dann einfach auch an dem Auto, wo ich irgendwie mit 20, 30 Punkten niedriger die Rennen relativ locker gewonnen habe. Und dann aber eben, wie du sagst, manche Rennen ist man 5 Punkte drunter und es wird eine sehr enge Kiste oder es wird halt beinahe zu dann wieder unmöglich. Gerade am Ende gibt es Drag Races, wo ich wirklich ein Auto hatte, was stärker war, wo ich verloren habe. Dann habe ich mir einfach ein anderes Auto genommen, was gleich stark war und habe locker gewonnen.
Man weiß aber nie so richtig, woran es liegt.
Ich habe aber auch,
ja, das ist das Problem.
Nee, das ich glaube, dass es gibt so Autos, die sind für bestimmte Klassen besser. Es wird dir aber nirgendwo angezeigt. Ich habe dann immer so gedacht, ja gut, das eine ist ein Heckantriebler, das eine weiß ich, okay, das ist ein Beschleunigungsmonster, dann packst du in die Klasse. Hat manchmal geklappt, manchmal nicht. Ich muss aber auch sagen, als ich es dann wieder nach kurzer Zeit, wo ich es dann täglich wieder gespielt habe, habe ich auch auf easy geschaltet, einfach weil ich mir diesen Frust auch ersparen wollte. Weil ich hatte dann mir gesagt, okay, ich habe jetzt Bock auf einen Arcade Racer, ich will ein bisschen Spaß haben. Um jetzt andere Autos zu bekommen, um zu tunen, muss ich die Story durchspielen. Ich brauche das. Aber ich will da keine Herausforderung haben, sondern ich will es nur als Spaß haben, abends mal nach der Arbeit. Wenn ich irgendwas Herausforderndes will, spiele ich was anderes. Und da habe ich es mir dann ein bisschen leicht gemacht, was aber dann tatsächlich auch einfach dazu geführt hat, dass ich dann wieder Spaß
hatte. So ging es mir ganz genauso. Ich habe es echt dann irgendwann auch auf easy, weil ich dachte, ich will jetzt einfach nur Mittelrennen fahren. Und dann macht es auch wirklich viel mehr Spaß. Es hängt aber auch damit zusammen, dass dieses Tuning-System komplett für den Arsch ist. Also das, finde ich, ist das Schlimmste, was sich Need for Speed je ausgedacht hat. Und damit meine ich nicht mal diese Lootbox-Thematik, weil die finde ich überhaupt nicht so schlimm. Also fangen wir vorne an. Das Tuning-System basiert auf Speedcards, die man als Belohnung für Rennen bekommt. Wenn du ein Level-Up hast, kriegst du manchmal so Speedcards und so weiter und so fort. Und das allein ist schon so ein großer Rückschritt, finde ich, weil du bekommst zufällig aus so klassischen Lootboxen, wie man sie eben halt aus Overwatch oder so kennt, bekommst du zufällige Teile für dein Auto zugewiesen, die dann verschiedene Werte haben. Also das ist zum Beispiel dann ein neuer Motor oder eine neue Bremse oder so weiter mit verschiedenen Attributen, die so zufällig ausgelost sind. Das sind so Spielkarten, muss man sich vorstellen. Und die irgendwie einer Marke zugehören. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber allein diese Darstellung von Tuning, die passt so gar nicht in dieses Spiel, oder?
Nee, finde ich auch nicht. Ich finde es vollkommen absurd, Tuning in dem Bereich auf ein Glücksspiel tatsächlich zu reduzieren. Du hast zwar die Möglichkeit, in den Tuning-Shops Karten zu kaufen, oder du kannst sie auch für Punkte, du kannst in so ein Gamble-Rad praktisch gehen, wo du dir entweder das Teil, den Hersteller oder den Boni praktisch aussuchen kannst, drückst auf den Knopf und die Reste drehen sich dann.
Wirklich wie eine Slotmaschine, wirklich, also genau wie eine
Slotmaschine. Ja, es vermittelt wirklich, also es vermittelt in allen Punkten irgendwie, dass es sich um Glücksspiel handelt, was absurd ist. Aber, und dann kommt noch hinzu, dass diese Tuning-Shops einfach, ich glaube, alle 10 Minuten oder alle 20 Minuten ihre Items ändern. Okay. Das heißt, also es ist wirklich so viel Glück teilweise in diesem Tuning drin. Plus, du hast ja noch nicht, das ist ja nur das Power-Tuning, für das Optik-Tuning musst du ja auch noch freispielen. Das heißt, du musst in der Welt bestimmte Sterne sammeln, was du machst, über fahre so und so schnell oder besiege diese Driftabschnitte, die in der freien Welt überall verteilt sind, was dann auch irgendwann nervig wird, aber dazu später dann auch. Aber ja, das Tuning ist, ich weiß auch nicht, das letzte Spiel war ja, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wie es tatsächlich bei Need for Speed war. Ich gehe davon aus, dass man einfach die Sachen nur gekauft hat für Geld oder für meinetwegen Need for Speed Credits, die man bekommen hat. Und früher war es ja auch eigentlich so bei Need for Speed Underground nur durch Geld. Man hat halt Rennen gewonnen, hat dafür bestimmte Anzahl an Geld oder Coins oder was auch immer bekommen und konnte dann die Sachen kaufen.
Ja, vor allem diese Transferleistung passt auch überhaupt nicht in diese Spielwelt. Wir haben ja schon etabliert, dass die sich komplett ernst nimmt. Und die Autos kaufst du ja ganz normal. Du verdienst halt Geld durch Rennen, gehst in die Shops und kaufst dir ein neues Auto. Und die Autos haben halt eine Klasse. Also auch seltsam, du musst dir das gleiche Auto nochmal kaufen, wenn du ein Drag-Rennen damit fahren willst oder dann eben halt auch ein Drift-Auto. Mhm. Also mit der gleichen Marke, gleiches Modell. Da kannst du bei anderen Spielen ja dann einfach quasi einen Drift-Kit kaufen oder so weiter und das quasi umbauen. Das musst du hier doppelt kaufen, ist ja noch nicht so dramatisch. Also du kaufst dir einfach diese Autos. Und dann gehst du in diesen Tuning-Shop und musst dann diese Speedcards kaufen, entweder eben gezielt, wie du gesagt hast, aber so gezielt geht es gar nicht, weil eben jeder Shop alle 20 Minuten neue Karten hat und du findest gar nicht immer irgendwelche guten Karten oder du schaltest die halt frei, indem du viel grindest mit diesem Auto. Und das, finde ich, ist noch viel furchtbarer. In dieser Welt gibt's ja eh schon so viel zu tun, aber wenn du einfach jetzt nur diese Story-Missionen spielen willst, dann geht es gar nicht immer, weil du dann zum Beispiel jetzt eine neue Liga bekommst, möchtest dann dort eben mit deinem neuen Auto an einem Rennen teilnehmen und dann ist es aber noch nicht gut genug. Das heißt, du musst mit diesem neuen Auto erstmal wieder Speedkarten sammeln und das ist so bescheuert, weil halt alles eine Währung ist. Du kannst dann du musst dann irgendwie blöde Sachen in dieser Welt erledigen, um dieses Rennen zu spielen, was du eigentlich spielen willst, weil du halt merkst, ich bin nicht gut genug dafür. Also bleibt dir eigentlich nur die Wahl zu grinden. Und das, finde ich, ist so unpassend, weil du hast irgendwie 250.000 Credits auf dem Konto und könntest dir ja jeden Auspuff der Welt kaufen, den du möchtest, ja. Und das passt einfach so überhaupt nicht, dass das dann so eine Metaebene mit diesen Spielkarten hat. Und vor allem schadet sich das Spiel damit auch selber, weil dann dadurch ja erst diese Lootbox- und Kauf- und Echtgeld-Diskussion aufgekommen ist, weil sich das halt einfach anfühlt wie, kauf dir Lootboxen. Das Spiel vermittelt dir das aber gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das beim Release direkt irgendwie anders war, aber jetzt in letzter Zeit, als ich gespielt habe, du musst es ja schon gezielt suchen, irgendwo Echtgeld auszugeben. Also du kannst dir so eine Echtgeldwährung kaufen und dafür kannst du dir nochmal so Shipments kaufen. Das sind dann nochmal so neue Boxen und da sind dann wieder irgendwie Geldwährungen drin, die du im Spiel ausgeben kannst oder eben solche Vanity-Items und solche Geschichten. Aber das ist schon ziemlich weit weg. Also das ist nicht so, dass dir im Spiel ständig gesagt wird, gib doch jetzt hier Geld aus. Es fühlt sich nicht an wie ein Free-to-Play-Game, was man ja nach Release irgendwie fast den Eindruck hatte, wenn man diese Bilder von diesen Speedcards gesehen hat.
Ja, tatsächlich ist so und ich kann leider überhaupt nicht mehr aufrufen, wie es am Anfang war, aber ich glaube tatsächlich, dass es von Anfang an nicht so offensichtlich war. Ich glaube, das war dann eher ein Punkt der Kuriosität, dass man, weil es gab bestimmte Optik-Tunings nur, wenn man diese Shipments gekauft hat, weil diese, man kriegt jetzt, das ist natürlich dann jedem selbst überlassen, was man machen möchte, aber man bekommt halt über diese Shipments farbigen Reifenquallen, farbiges Nitro, eine andere Hupe, das sind Sachen, die man nicht kaufen kann, die bekommt man nur durch die normalen Shipments und ich glaube, dann gibt es noch bestimmte Farben und Hupen, meinetwegen, die man nur bekommt, wenn man diese Shipments kauft. Da kann mich natürlich jemand, der es besser weiß, gerne korrigieren, aber das war so mein letzter Stand. Es sind also wirklich eigentlich nicht Dinge, die man braucht. Ich bin mir nicht sicher, ob am Anfang da noch Speedcards drin waren.
Ich glaube, diese Sachen, die man gegen mittlerweile, diese Speedcards tauscht, das sind diese blauen.
Ja, ich glaube, die waren da drin. Und ich glaube, was am Anfang auch nicht drin war, was ich jetzt erstaunt habe, es gibt mittlerweile, das ist, glaube ich, auch gepatcht worden, diese Aufholpacks. Das heißt, wenn ich mir ein neues Auto hole, und dann kann ich halt einen bestimmten Betrag der Ingame-Währung bezahlen, um mein Auto sofort mit Standardteilen auf 370, also auf 370 Punkte zu bringen, wo 399 das Ende ist. Das ist natürlich relativ clever, weil die jetzt auch nicht so viel kosten. Ich glaube, die liegen irgendwo bei 140.000, so um da jetzt mal eine Verbindung zu kriegen, wenn meistens am Ende kriegt man irgendwie pro Rennen irgendwie 25.000. Das heißt, du kannst 5 bis 8 Rennen fahren und dann hast du eigentlich so ein Kit für dein neues Auto schon voll. Ich glaube, das hat man auch angepasst, weil das kam dann ja auch der Patch, dass man online Open World hat und nicht die Wracks, sondern diese Legendary Autos wurden hinzugefügt. Also man hat da schon im Nachhinein ein bisschen was an dem Spiel verändert, genau, auf jeden Fall.
Aber es ist halt wirklich ein Eigentor. Diese Speedcards bringen das Spiel überhaupt nicht weiter und haben mich eher verärgert. Also ich finde, das ist so ein doofes System, das macht mir auch gar keinen Spaß. Und im Endeffekt führt es ja dazu, also zu einer konträren Verhaltensweise, die überhaupt nicht zu einem Rennspiel passt. Also eigentlich sind ja die Stars in so einem Spiel die Autos. Forza Horizon 3, Forza selber, Gran Turismo, die zelebrieren ja diesen Autoporn. Und klar, bei einem Arcade-Racer brauche ich das nicht unbedingt. Ich stehe eh nicht so auf Autos. Also mir ist es wurscht. Ich will einen Arcade-Racer, der halt ein gutes Fahrgefühl hat. Und ob ich da jetzt einen Ford Mustang oder was weiß ich fahre, ist mir eigentlich relativ egal, solange es Spaß macht. Aber in diesem Spiel sind die Autos so unwichtig, wie ich es fast noch nie erlebt habe, weil du wirst auch gezwungen durch diese Speedcards eigentlich sehr lange bei deinem Auto zu bleiben, was du hast. Also ich bin Stunden mit einem Golf GTI durch die Gegend gerast, weil ich dann irgendwie mal ein besseres Auto gekauft hatte, aber das war gar nicht besser und ich musste damit ja dann auch wieder erst Speedcards sammeln und dann bin ich immer wieder zurück zu meinem Golf GTI und habe da aber wieder nur Speedcards für den gesammelt. Also das fand ich irgendwie auch so daneben, dass man immer so das Gefühl hat, wenn man ein neues Auto will, muss man eigentlich wieder bei Null anfangen.
Genau, die Speedcards sind nicht übertragbar. Man kann sie zwar in die Garage wieder schicken, aber dort liegen sie dann auch mehr oder weniger einfach nur, weil sie nicht auf, ich glaube, sie sind selbst innerhalb der Klasse nicht auf ein neues Auto übertragbar.
Und ich dachte erst, ich bin bescheuert. Ich war in dieser Garage und habe irgendwie gedacht, muss ich jetzt mein Auto verkaufen? Kommen dann die Speedcards wieder? Oder weil ich habe 2 Rennautos gehabt, ja? Also ich meine, dass Tuning-Teile zwischen einem Drift-Racer und einem Straßenrennauto nicht kompatibel sind, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber innerhalb derselben Klasse, wenn das eh nur, da sind ja nicht mal Bilder drauf. Also du siehst ja nicht mal einen Auspuff, der irgendwie für einen VW oder sowas geeignet ist, wo du dann sagst, klar, passt der nicht in den Ford oder sowas, ja, von mir aus. Aber das sind ja nicht mal illustrierte Kärtchen. Das ist wirklich nur eine Spielkarte, die weniger Illustration hat als ein Top-Trump-Set.
Richtig, genau, tatsächlich. Die sehen halt wirklich gleich aus. Die haben ihr Logo vom Hersteller und ihre Bonuspunkte stehen unten. Aber mit der Optik, die dann ja abgetrennt davon ist, hat das eigentlich nichts zu tun.
Furchtbar. Also das ist völlig daneben.
Was ich aber noch dazu sagen wollte, weil du meintest, gut, für dich ist der Arcade Racer nicht so sehr auf die Autos bezogen, sondern wird das Fahrgefühl. Es gibt natürlich dann auch Leute, die diesen Autokult so feiern, dass sie sagen, ja, und was ja auch dann bei den letzten Need for Speeds, wo es hauptsächlich Luxuskarossen, sage ich mal, gab, immer als Kritikpunkt war, dass Leute gesagt haben, ja, ich möchte aber gern eben meinen Golf GTI oder meinen Opel Astra und ich möchte den von Anfang an bis Ende spielen und ich möchte den immer weiter ausbauen. Der soll halt praktisch vom normalen Straßenwagen, bei dem ich die Straßenklasse besiege, bis hin zum exotischen Super-Tuning-Auto gehen. Also, dass man da schon eine Verbindung zu dem Auto herstellen möchte, kann ich nachvollziehen, ist aber hier auch nicht der beste Weg gewesen. Vor allem, weil auch im Bereich Tuning dann auch nur mit Wasser gekocht wurde und jetzt die Möglichkeiten immer noch nicht so extrem sind. Also, weil du auch sagtest, nicht nur auf den Karten sieht man oftmals den Unterschied zum Auspuff nicht, sondern die optischen Auspuffe sind oftmals auch alle sehr ähnlich. Mein Guten, wie anders kann ein Auspuff aussehen, aber
Wie hat dir denn das Suchen nach diesen legendären Wracks gefallen? Also es gibt dann ab und zu auch sehr ähnlich zu Forza Horizon mal wieder an dieser Stelle so eine Durchsage.
Und to the Crew auch.
So eine Durchsage, wo es dann heißt, hey, da gibt's irgendwo ein legendäres Auto, da liegt irgendwo das Chassis rum. Und dann sucht man so rum, man hat so eine Postkarte quasi mit so einer stilisierten Zeichnung auf so einer Karte, quasi so X marks the spot, wie so ein Pirat, geht man dann los und sucht dieses Teilchen auf der Karte ab. Dann sieht man, hier ist irgendwie so eine Fluss, da ist irgendwie eine Straßenbiegung, da könnte es irgendwie sein. Und sobald man dann da in der Nähe ist, fängt es dann an, so ein Radar zu piepen und dann findet man die. Altbewährtes Prinzip war ja schon ganz lustig, aber fand ich jetzt sehr geklaut eigentlich von den anderen Spielen.
Absolut. Und ich fand es auch, es war, wie man so schön auf Französisch sagt, a pain in the ass. Ich habe spätestens beim zweiten Auto, habe ich mir die genaue Position im Internet rausgesucht, weil ich da auch nicht, also ich habe da dann auch nicht den Sinn gesehen. Ich meine, klar sind das interessante Autos, das sind irgendwie so Klassiker auch aus der Automobilgeschichte irgendwo, die man sich dann eben in bestimmte Klassen zusammenbauen kann. Aber die waren teilweise auch, also ich glaube, bis auf ein Teil, das war dann tatsächlich auch in dem einen Artikel, den ich dazu gelesen habe, beschrieben, du musst ja auch, um jedes Teil zu bekommen, du irgendwie einen kleinen Sprung machen. So, die sind ja immer meistens auf so Plateaus irgendwo versteckt. Und ja, du fährst dahin, dieses Piepen ist unsagbar nervig, finde ich. Jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, ich dachte, oh, dieses Piepen ist, du kannst es ja auch nicht irgendwie ausstellen, es ist so unfassbar nervig. Und gut, dann sammelst du die und dann hast du dein Auto, ja, aber es gibt ja auch nur von den Wracks, glaube ich, nur 5 Stück. Also das ist ja auch nicht so, dass du da irgendwie mehrere Tage dran sitzt, sondern die kannst du theoretisch alle abarbeiten.
Ja,
aber
noch dazu haben sie ein Zeitlimit. Das ist ja auch die Sache, oder? Die gibt es ja nicht immer.
Nee, das ist der Unterschied. Das sind
die legendären Dinger.
Genau, und diese legendären Dinger, die nachgepatcht wurden, das sind die, die immer nur zu einer bestimmten Zeit in der Woche da sind, die aber halt auch durchwechseln sozusagen. Ich glaube, das sind auch irgendwie 5 Stück und die wechseln dann in der Woche immer durch. Ich weiß nicht, warum man sowas einbaut. Also, wenn ich so, ich will, lass mich doch einfach die Autos kaufen. Ich freue mich doch, dass diese Autos da sind. Und wenn ich die kaufen kann, dann kaufe ich die doch. Aber da jetzt rumzusuchen, wenn die jetzt noch wenigstens irgendwelche großartigen Boni hätten oder die würden sich irgendwie abheben, weil die eine besondere Lackierung haben. Aber selbst das, da rumzufahren, die so, ich meine, gut, bei den Legendären ist es ja zumindest so, die stehen einfach irgendwo an der Straße. Und man kriegt das Piepen auch. Wenn man die findet, muss man kurz von der Polizei abhauen. Und dann war es das. Dann muss ich nicht großartig suchen, sondern die finde ich im besten Fall einfach im Vorbeifahren. Aber ja, das ist halt auch einfach eine unnötige Spielerei.
Ja,
ich
meine, in anderen Spielen funktioniert es ja auch teilweise ganz okay, weil halt eine interessante Open World ist. Also ich finde, sowas kann man schon machen, weil es halt einfach eine Challenge ist, wenn man dann diese Karten sucht. Es kann schon auch Spaß machen. Und dann hat man ja auch wirklich so ein Belohnungsgefühl, wenn dann halt irgendwas, ein selteneres Auto da drin ist. Das finde ich ist schon okay. Aber die Welt ist halt nicht spannend genug, um mir die Lust zu wecken, diese Teile zu suchen. Das ist halt mein Problem damit. Also ich fahre in dieser Welt nicht gerne ohne Mission durch die Gegend, habe ich einfach gemerkt, weil die so leer ist. Also ich gehe dann halt immer direkt, ich benutze auch sehr viel das Fast Travel, gehe zur nächsten Garage oder zur nächsten Tankstelle, die ich freigeschaltet habe, und starte das Rennen, weil ich will halt einen Arcade Racer spielen. Und wenn ich ein gutes Open-World-Rennspiel spielen will, dann gibt's halt echt deutlich bessere Alternativen. Und deswegen habe ich dann auch aufgegeben, diese Wracks zu suchen und solche Dinge zu machen oder auch diese Daily-Challenges dann zu machen oder überhaupt diese ganzen Open-World-Aktivitäten wie diese Schilder durchbrechen. Das habe ich in diesem Spiel so gut wie gar nicht gemacht, weil klar, Open-World-Müdigkeit ist sowieso schon ein bekanntes Thema, wenn man viel spielt. Aber in diesem Spiel ist mir die Open World echt relativ egal. Wir können ja noch kurz mal sagen, was es da so gibt. Also diese Schilder durchbrechen, dann gibt es eben dieses Speedradar-Fallen. Es gibt auch irgendwelche reingestreuten Drift-Challenges, die dann halt starten, wenn du über so einen Trigger fährst. Also völlig 0815-Programm, oder? Hast du da irgendwas Interessantes entdeckt?
Nee, dann gibt es noch diese Speed-Abschnitte, wo man entweder eine Zeit- oder eine Durchschnittsgeschwindigkeit fahren muss. Dann gibt es noch Chips, die überall verstreut sind. Das sind so Casino-Chips, die dir halt noch ein bisschen Geld geben. Und das war's dann, glaube ich, auch. Und dann sind natürlich die normalen Rennen auf der Karte verteilt, die leider auch, wenn man die Karte aufruft, dass alles so ein bisschen merkwürdig sortiert ist. Manchmal sieht man alles, manchmal sieht man gar nichts. Und so viele Rennen gibt's dann tatsächlich auch nicht mehr. Das Gute ist, wenn man die Story durch hat, tauchen neue Rennen auf. Das ist natürlich dann löblich, dass man dann nicht mit dem alten Spur immer noch sich abgeben muss. Aber ja, es ist alles in allem relativ leer und auch sehr, sehr altbacken fühlt es sich an.
Ja. Ja gut, zusammenfassend, also ich, wie wir schon anfangs angedeutet haben, es ist ein bisschen besser, als ich am Anfang dachte. So die komplette Vollkatastrophe ist es dann doch nicht geworden, aber insgesamt würde ich schon sagen, es ist nicht gerade ein sehr empfehlenswertes Need for Speed. Da gab es schon deutlich bessere Teile und es gibt auch deutlich bessere Konkurrenz aktuell. Also von daher, man kann schon da mal reinschauen. Man muss halt wissen, was einen da erwartet. Also allzu viel sollte man dann doch nicht erwarten. Aber dich hat's ja trotzdem wahrscheinlich bei Stange gehalten, wenn ich das richtig gehört habe. Du hast es durchgespielt. Was war denn dann der Key?
Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ja mehr oder weniger auf die PlayStation gebunden und es gab dann neben Gran Turismo einfach keinen aktuellen Arcade Racer, der mir dann auch eben so ein bisschen den Bauch gepinselt hat, wenn es darum ging, mir jetzt ein cooles Drift-Auto zu bauen und einfach durch die Welt zu heizen, eben einfach so ganz so ganz einfaches Spielen, nenne ich es mal, wo man sagt, okay, da setze ich mich jetzt mal 20 Minuten hin und dann fahre ich und dann schraube ich hier was rum und so, da sind dann die ganzen Fehler mehr oder weniger in den Hintergrund gerückt. So, dass ich als Fazit irgendwie schließen würde, ja, es ist definitiv nicht das beste Need for Speed, es ist auch vermutlich kein gutes Need for Speed. Aber wenn man einen Arcade Racer sucht und das Spiel irgendwo in einem Sale ist, kann man da eigentlich zuschlagen. Also dafür drückt es dann doch, was das Gameplay angeht, einige richtige Knöpfe. Aber, und so geht es mir in letzter Zeit auch bei Filmen, es ist immer wesentlich enttäuschender, wenn du ein Spiel hast oder auch einen Film, was so in der Mitte rumkrebst, aber du siehst so ein paar Spitzen, wo du siehst, okay, da ist Potenzial und dieses Potenzial wird einfach durch dumme und nicht nachvollziehbare Entscheidungen in der Entwicklung einfach nicht ausgeschöpft. Das heißt, ich spiele Need for Speed und irgendwas passiert und ich denke so, ja, jetzt wird's cool und dann macht dir das Spiel aber einen Strich durch die Rechnung und das, warum? Es ist unnötig. Warum muss ich jetzt wieder random Speedcards holen? Warum muss ich jetzt diese Autos suchen? Warum ist diese Stadt so unglaublich leer? Warum ist diese Welt so unglaublich leer? Warum gebt ihr mir eine Story vor mit Leuten, mit denen ich mich eigentlich identifizieren könnte, aber ihr baut alles drumherum so, dass ich sage, ach, das ist belanglos und altbacken. Und das ist dann eher das, was mich nervt. Aber wenn ich das dann in kleinen Dosen mache und es dann auch sage, mich der Ehrgeiz packt, das durchzuspielen, selbst wenn es nur auf easy ist, weil ich da eine Abwechslung drin sehe, kann ich es machen. Aber es ist jetzt auch, ist so ein bisschen wie Fast Food, glaube ich.
Absolut.
So, ich spiele jetzt ab und zu und dann ist es gerade cool. Und danach denkt man sich so, ja, okay, nervt jetzt schon, Konsole aus. Und am nächsten Tag, oh ja, spiele ich doch noch mal zwei Rennen, probiere noch mal hier was aus. Aber dann spätestens, wenn man es dann auch vermutlich, wenn man es auf easy spielt, würde ich sagen, sitzt man, je nachdem, was man für einen Zockerzeitrahmen hat, so 1 bis 2 Wochen, wenn man jetzt pro Tag eine Stunde spielt vielleicht oder auch weniger. Also man kann es relativ zügig durchspielen.
Wenn man nicht die ganzen Open-World-Geschichten macht, ja klar, ja, ja, das schon. Also jede Liga hat dann eben so 5, 6 Missionen, so Story-Missionen und dann kommt wieder was Größeres dazwischen und so weiter. Es ist schon sehr eng zusammengeknüpft, das finde ich. Also wenn man sich da ranhält, dann geht es schon relativ zügig, da bin ich ganz bei dir. Aber ich muss das auch in kleinen Dosen genießen, weil eben so viel Sachen mich dann auch nerven, dass ich dann immer denke, oh Mann, da bin ich ganz bei dir. Das ist so ein verschenktes Potenzial. Das hätte so ein cooles Need for Speed werden können. Und es sind aber so viele Sachen da drin, wo man sich echt nur irgendwie an den Kopf langen mag, weil man sich dann denkt, warum? Das ist doch völlig unnötig. Das braucht es überhaupt gar nicht. Also echt ein Need for Speed der verpassten Chancen.
Ja, und es ist und vor allem also eine Sache, die wir halt auch noch gar nicht, die jetzt noch gar nicht zum Sprechen kam. Es gibt ja Polizei in diesem Spiel, aber nur wenn die Mission das triggert. Ja,
das ist so dumm, oder?
Keine
das
Polizei.
Ist so doof.
Und das kommt nur, wenn das Spiel dir das vorschreibt. Und dann ist also Need for Speed ist ja bekannt für seine Gummiband-KI. Das heißt, ich fahre voraus und um das Spiel spannender zu machen, holen die irgendwann auf. Diese Polizisten in diesem Spiel sind so wahnsinnig. Dass wenn ich mit meinem Lamborghini mit 300 Nitro zünde, dass die auf einmal genauso schnell sind, mich noch überholen und auch einfach in Mauern crashen. Das heißt, also ich kann verstehen, wenn man sowas actionreich macht, aber wenn die wirklich wie bekloppte Selbstmörder unterwegs sind auf der Straße und du bist irgendwie du hängst in der Kante und auf einmal rasen irgendwie Vollspeed 5 Polizeiautos in dich rein, schieben dich über die Weltkante und du bist irgendwo gestuckt, muss ich sagen, also das ist, wer das programmiert hat, der sollte vielleicht mal mit dem richtigen Auto mal auf eine richtige Straße gehen, um da mal zu gucken, wie das ist. Also ich finde, die Polizei in dem Spiel ist wirklich schon mit das Abstand schlechteste. Weil das einfach so wahnsinnig out of control ist, was da mit denen passiert. Das ist dann so immer so ein Frustfaktor gewesen, wo ich dann auch zeitweise mal abgeschaltet, wo ich gesagt habe, nee, diese Mission.
Da ist man fast schon wieder froh, dass sie eben nicht in der normalen Welt auftaucht, gell?
Ja, stimmt.
Aber wenn man dann eben bedenkt, dass eins der geilsten Spiele eben Hot Pursuit da deutlich weiter war, was diese KI
absolut.
Halt wirklich, sag mal, redet ihr nicht untereinander? Ihr habt doch auch Leute dabei, die da irgendwie in diesem Team dabei waren oder so, fragt man sich dann schon.
Ja, vor allem bei Rivals, bei Rivals war es ja auch, besser, wo man dann auch Polizei spielen konnte und wo man dann, wenn man dann online gefahren ist, dann haben irgendwie 5 haben Polizisten gespielt, 5 waren Raser. Das ist ja ein Konzept, wofür man kein Raketenwissenschaftler sein muss, sondern wo man sagt, natürlich, dieses Katz-und-Maus-Spiel in einem Rennspiel, das ist doch clever, wenn denn die Polizei hat dann meinetwegen Nagelbänder und EMPs und was weiß ich, und die Raser haben dann hier Anti-EMP und können vom Radar verschwinden. Das ist doch, da muss ich doch kein Einstein für sein, um zu sagen, das gehört in Need for Speed rein. Egal, welche Story ich bin da, aber sowas muss ich doch ins Multiplayer irgendwie integrieren. Ja.
Und spätestens auch in einem Open-World-Spiel, was ja irgendwie eine gewisse Glaubwürdigkeit ausstrahlen soll, da machst du Blödsinn und dann gibt's nirgendeine Polizei. Und erst wenn du halt über den Trigger fährst, weil dann die Mission losgeht mit der Jessie, dann auf einmal sind überall Polizisten. Also das ist so absurd.
Ja.
Na gut. Also, kann man spielen, muss man nicht spielen. Wer eine Xbox hat, sollte definitiv zu Forza Horizon 3 greifen. Das ist das mit Abstand bessere Arcade-Racer-Spiel. Macht ein paar Dinge anders natürlich, klar, aber muss nicht unbedingt sein. Ist erschienen für PC, Xbox und PS4, das Need for Speed Payback. Und wer aber wirklich Angst hatte vor dieser Lootbox-Thematik, die ist echt nicht so schlimm. Aber das haben wir ja ausführlich besprochen. Genau. Wunderbar, dann danke ich dir, Dennis. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde weiter mit dir über dieses Spiel schwärmen und lästern gleichzeitig.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich unterhaltsam.
Ja, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder in Hamburg, wenn wir zu den Bohnen fahren. Ansonsten sieht man mehr von dir natürlich auch hinter den Kulissen und manchmal auch vor der Kamera bei den wunderbaren Rocket Beans.
Cool.
Grüße ans Team nach Hamburg und bis bald hier mal wieder im Podcast. Ja. Bist sehr gerne eingeladen.
Ja, cool. Werde ich machen. Schönen Abend dir. Und wenn du mal wieder ein interessantes Thema hast, schreib mich ruhig gerne an.
Das mache ich. Wunderbar. Bis bald.
Mach's gut. Ciao.